Predigten, Seminare und weitere Impulse für den Glauben aus dem Diakonissenmutterhaus Eidlingen und dem Gästehaus Tannenhöhe.
Und jetzt ist es Zeit, dass wir unseren Herrn ehren mit dem Lied »Jesus Christus herrscht als König«. Wir singen von dem Lied Nummer 28 alle 4 Strophen.
Ja, wie gut, dass wir wissen, dass Jesus dieser König ist, der herrscht, der wirklich die Fäden in der Hand hat. Und wie gut, dass wir diesen König kennen als einen, der treu ist, dessen Güte uns jeden Tag umgibt. Zeichen seiner Güte und Treue und Liebe dürfen wir immer wieder erfahren, trotz aller Anfechtung. Und so ist es auch in dem Psalm 31 zu spüren, ein Psalm, der Anfechtungen atmet und auch Trost in der Güte und Treue Gottes. Und diesen Psalm, den beten wir jetzt miteinander, einige Verse zumindest daraus. Herr, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich durch deine Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir, hilf mir eilends, sei mir ein starker Fels und eine Burg, dass du mir helfest. Denn du bist mein Fels und meine Burg, und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. Du wollest mich aus dem Netze ziehen, das sie mir heimlich stellten, denn du bist meine Stärke. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend ansiehst und nimmst dich meiner an in Not und übergibst mich nicht in die Hände des Feindes. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Ich aber, Herr, hoffe auf dich und spreche, du bist mein Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Errette mich von der Hand meiner Feinde und von denen, die mich verfolgen. Lass leuchten dein Antlitz über deinem Knecht. Hilf mir durch deine Güte. Hilf mir durch deine Güte. Und ich freue mich und bin fröhlich über deine Güte, trotz all dem Schweren, was auch aus diesem Psalm deutlich wird. Und in einem Lied heißt es: Zeichen deiner Liebe und deiner Treue zu uns. Herr, du zeigst uns immer wieder deine Gnade und Gunst. Ein Lied von Albert Frey, und das singen wir jetzt miteinander.
Ist seit gestern Krieg. Übers Land und die Luft und übers Wasser sind die Feinde hergerückt. Auf dem Gaza-Streifen und heute Morgen aus dem Libanon die Hisbollah. Und da möchte ich jetzt einfach am Anfang auch für Israel beten. Herr Jesus, du siehst dieses kleine, schöne Land. Und ich möchte dir einfach danken, dass du die Menschen heute dort siehst, die trauern und die in Angst sind und die nicht wissen, was kommt. Siehst auch die Regierenden. Ich bete dich an und danke dir, dass du über deinem Volk wachst und so gewiss wie die Berge um Jerusalem herum sind, so gewiss bist du um dein Volk. Und danke, Herr Jesus, dass du uns deine Gegenwart zugesprochen hast, und dass wir heute in dieser Stunde damit rechnen dürfen. Du weißt, was jeder Einzelne heute mitgebracht hat, was ihn umtreibt. Herr Jesus, gib uns deinen Frieden und dein gutes Wort. Amen. Der echte, der lebendige Gott, der ewige König, wie ihn die Bibel bezeugt, ist der wirkliche und wahrhaftige Gott. Er ist kein Teil von unserer Welt. Wer und wie Gott ist, das kann nur Gott selber uns zeigen und sagen. Die Bibel, die Heilige Schrift ist das Buch, sein Liebesbrief an uns, in dem er sich offenbart. Und da erfahren wir, wie er denkt. Darin lernen wir ihn, den Unsichtbaren, kennen. In Römer 1, Vers 20 zum Beispiel heißt es, Gottes unsichtbares Wesen, sowohl seine ewige Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird seit Erschaffung der Welt an seinen Schöpfungswerken erkannt und mit dem Verstand ergriffen. Das dürfen wir auf unzählige Weise erkennen. Und ich möchte heute nur drei Wunderwerke herausgreifen. Das sorglose, das liebliche Gezwitscher der Vögel im Frühjahr und im Sommer, am Morgen, am Mittag und am Abend und auch über den Winter hört man sie, die Amseln. Und dann die Vielfalt und Schönheit der Blumen, eine verschwenderische Fülle von Düften und Farben. Sie erinnern uns zugleich an unsere Vergänglichkeit. Die Schöpfung, das Universum eingeschlossen, ist ein einzigartiges Wunderwerk des Schöpfers. Äußerste Präzision und vollkommene Schönheit zeichnet sie aus. Mir kam der Diamant in den Sinn. Er ist das härteste Material, das es auf unserer Erde gibt. Und deshalb lässt er sich nur mit seinesgleichen schleifen. Der Diamant besteht zu 100% Kohlenstoff, wie die Mine in meinem Bleistift. Ich sag jetzt mal schwarzer Dreck. Und der Diamant entsteht im Erdmantel etwa 150 bis 250 Kilometer unter der Erdoberfläche und durch den dort herrschenden hohen Druck und die hohen Temperaturen von deutlich über 1000 Grad wird der Kohlenstoff, der Dreck, zum Diamanten. Vulkanausbrüche schleudern sie an die Erdoberfläche. Und durch den perfekten Schliff, der aus 57 Facetten besteht, wird der Diamant zum Brillant. Das einfallende Licht erzeugt eine Brillanz und ein Glitzern, ein umwerfendes Feuer in allen Regenbogenfarben. Der Brillant, der ungeschliffen als Diamant aus den Tiefen der Erde kommt, ist unbeschreiblich schön. Mir wurde er zum Bild für Gottes Macht und Wesen, wie sie uns in der Bibel mit seinen verschiedenen Namen und Titeln beschrieben wird. Jemand zählte in der Bibel über 200 Namen für Gott. Mohammed bringt es gerade mal auf 99. Gottes Wesen und Wesenszüge sind nicht irdisch, sondern überirdisch. Im wahrsten Sinn des Wortes göttlich, himmlisch. Und dabei stehen wir vor lauter Geheimnissen. Es begegnet uns eine Herrlichkeit ohne Gleichen. Ist doch der wiederkommende Herr, der Herr der Herrlichkeit und der König aller Könige. Seine Herrlichkeit hält jegliche Dämmerung und Dunkelheit strahlend auf. Sie bedeutet unbegrenzte Siegesgewalt, die alle Mächte der Finsternis niederwirft. Und ganz dicht daneben gelagert ist der Begriff Heiligkeit. Der Gott der Bibel ist der Heilige, der Ewige, der Lebendige, der Unveränderliche, der Anfang und das Ende, der immer war und ist und sein wird, gestern, heute und in Ewigkeit. Seine Hoheit und Majestät ist erhaben über alle Erdengrößen, ist und bleibt er doch der Besitzer Himmels und der Erden, der Gott der Lebenden und der Toten, der Unvergleichliche, der Wunderbare, der Allmächtige, der Allgegenwärtige, der Allwissende, der Barmherzige, der Gnädige, der Geduldige und der Gütige. In Jesus Christus zeigt er uns sein Gesicht. Eine einzige brillante Facette unseres einzigartigen, wunderbaren und herrlichen Gottes nehmen wir heute ins Visier. Gottes alles erfüllende, große und wunderbare Güte. Gottes Güte stammt aus der gleichen hebräischen Wortwurzel wie Gnade, Liebe und Treue. Und wo wir vorher Treue und Liebe und Gnade gesungen haben, da lesen wir in anderen Übersetzungen Güte. In der wunderbaren Güte Gottes begegnet uns Gottes Milde. Als ich vor längerer Zeit über das zweitschönste Wort in der deutschen Sprache, über die Geborgenheit redete, da sagte mir hinterher ein Mann, ich möchte Gott gerne in seiner Milde kennenlernen. Milde geht für mich über Geborgenheit. Und es ist in der Tat so, in der Milde, in der Güte, da steckt so vieles, nachdem wir uns im gegenseitigen Umgang, im harten und rauen Alltag so sehr sehnen. Wer mild ist, ist in seinem Zugewandtsein lind, sacht, liebevoll, herzlich, freundlich, aufmerksam, wohlwollend, ganz zugewandt, gütig, auf keinen Fall hart, kalt oder abweisend. Mögen wir in dem heutigen kleinen Bibelstudium Gottes Milde und Güte begegnen dürfen. Und dazu nenne ich Ihnen ein paar Bibelworte, die mich in ihrer Größe und in ihrem Umfang überwältigt haben. Im Psalm 36 und Psalm 57, da ist die Überschrift mit Lobpreis der Güte Gottes. Dreimal im Psalm 36, 6, 57, 11 und 108, Vers 5, da lesen wir, Herr, deine Güte. In anderen Übersetzungen Gnade oder Liebe oder Treue. Herr, deine Güte reicht, so weit der Himmel ist, und deine Wahrheit, so weit die Wolken gehen. Wir merken, bei dieser Dimension hakt unser Verstand mit seinem Vorstellungsvermögen aus. Wir können Gott und seine Güte nicht fassen. Es wäre so, wie wenn man das Meer in eine Nussschale füllen wollte. Gott ist immer größer als alles, was mit menschlichen Worten ausgesagt werden kann. Gott ist die Güte in Person. Und in Psalm 33, da lesen wir, Die Erde ist voll der Güte des Herrn. Im Psalm 86, deine Güte ist groß über mir. Du hast mein Leben errettet aus der Tiefe des Todes. Das Lob deiner großen Güte soll man ausbreiten. Im Psalm 106, Vers 1, 107, Vers 1, ebenfalls einem Lobpreis über die Güte Gottes. Und im Psalm 118, da lesen wir: Dankt dem Herrn, denn er ist freundlich und seine Güte währt ewig. Israel soll sagen, seine Güte währt ewig. Das Haus Aaron soll sagen, seine Güte währt ewig. Die den Herrn fürchten, sollen sagen, seine Güte währt ewig. Und alle im Raum Versammelten sollen sagen, und in Psalm 136 lesen wir dieses Bekenntnis im Blick auf Gottes Wohltat gar 26 Mal. In jedem Vers einzeln, denn seine Güte währt ewig. Auf Gottes Güte ist immer und ewig Verlass. Jeremia bekennt, die Güte des Herrn, die hat kein Ende. Sein Erbarmen hört niemals auf, sie ist jeden Morgen neu. Martin Luther leitete Gott gern von gut ab. Er hat gesagt, gut und gütig, das lässt sich einfach nicht trennen. Und wir sind ununterbrochen von unvorstellbar viel Gutem umgeben. Wir sind von Gottes Güte umgeben, ob wir das nun wahrnehmen oder nicht. Gott ist überall. Und ich greife nur einen einzigen Punkt heraus. Ich denke dabei an die Luft, die uns umgibt und die wir unaufhörlich, ganz umsonst ein- und ausatmen dürfen. Oder hat von Ihnen schon mal jemand eine Rechnung darüber gekriegt? Deshalb vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Die Güte Gottes ist so wie Gott nur gut und wunderbar. David betet, beweise deine wunderbare Güte, du Heiland derer, die bei dir Zuflucht suchen vor denen, die sich gegen deine rechte Hand erheben. Behüte mich wie einen Augapfel, beschütze mich unter dem Schatten deiner Flügel. Und dann habe ich gestaunt, die Güte und die Geborgenheit, die sind wie Zwillinge, die gehören zusammen, gerade im Ernstfall. Im Psalm 36, Vers 8 nimmt David darauf Bezug, wenn er bekennt, wie kostbar ist deine Güte, dass Menschen unter dem Schatten deiner Flügel Zuflucht finden, geborgen sind. Und Paulus fragt, weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Wer sich verirrt hat, ist in der Regel froh, wenn ihm jemand den rechten Weg zeigt, den Weg zu Jesus. In Epheser 5,9 und Galater 5,22 schreibt der Apostel Paulus, der Geist Gottes bringt in unserem Leben nur Gutes hervor, Liebe, Freude und Frieden, Geduld und Freundlichkeit und Güte. Dietrich Bonhoeffer gibt auf die Frage, was ist die Güte? Folgende Antwort: Alles, was wir nicht sehen, nicht greifen, nicht begreifen, ja fast nicht glauben können. Etwas, was wir jedenfalls nicht besitzen. Etwas ganz Unwahrscheinliches, Jenseitiges, über und hinter allem Geschehenden, Stehendes und doch so nahe und Ernst uns Anregendes. Gott selbst erkämpft sich den Sieg und wie etwas menschlich Unmögliches hören wir es nur von den Lippen des Psalmisten, Gott, du bist mein Gott. Deine Güte ist besser als Leben. Über allem steht, ich habe dich je und je geliebt und darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Unter diesem Schirm der Verheißung dürfen sie und ich leben, denn du segnest den Gottesfürchtigen, Herr, und umgibst ihn schützend mit deiner Güte. Was würde passieren, wenn wir in diesem Sinn füreinander beten würden, um Gottesfurcht, um Vergebung, um Gottvertrauen? Wir würden Gottes Güte und Milde ausströmen. Mit 5 Strophen aus dem Lied »Wie groß ist des allmächtigen Güte« danken und rühmen wir Gott für seine Güte. Mit Ihnen zusammen möchte ich nochmals einen Blick in die Verse von Psalm 31 werfen, die wir am Anfang gebetet haben. David rühmt in den insgesamt 25 Versen, die in der Lutherbibel mit Geborgenheit in Gottes Hand überschrieben sind, viermal die Güte Gottes. Und wir konzentrieren uns auf die Verse 8 und 9. Ich freue mich über deine Güte und ich bin fröhlich über deine Güte, dass du mein Elend anschaust und erkennst die Not meiner Seele und lieferst mich nicht in die Hände des Feindes aus. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. David freut sich und ist fröhlich über Gottes Güte. In anderen Übersetzungen jauchzt und jubelt er über ihr. Gottes Güte lässt im wahrsten Sinn des Wortes das Herz höher schlagen. Da leuchtet und strahlt das Feuer wie in einem Brillanten. Und nun schauen Sie, wie das ist, wenn wir nur den ersten Teil von Vers 8 und den zweiten Teil von Vers 9 lesen. Ich freue mich und bin fröhlich, Herr, über deine Güte. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Diese beiden Zeilen ergaben für mich keinen Sinn. Und als ich in der Bibel nachschaute, empfand ich mein aus dem Zusammenhang gerissenes Jahreslos wie eine amputierte Verheißung. Da klaffte eine Riesenlücke. Ich komme zum zweiten Punkt. Das Kennzeichen der Güte Gottes. Gott zieht es zum Elend. Das ist es, was da gerade gefehlt hat. Das Herzstück, das Elend. Es ist interessant, was Elend bedeutet. Elend kommt von Elilenti, im fremden Land, im anderen Land, von fremd und deshalb unglücklich und jammervoll. Und wir alle, ausnahmslos alle, leben jenseits von Eden, im anderen, im fremden Land. Wir können die Not und das Elend nicht ausklammern oder unter den Teppich kehren, weder aus unserem Leben noch bei dem der anderen. Das Elend hat so viele Facetten und Gesichter, körperlicher Art oder wo die Seele schreit oder beides sich zusammenballt. Das ist dann so, dass wir in höchsten Nöten sind, weder ein noch auswissen und keine Hilfe und keinen Rat finden. Und da, wo wir gerne wie der Priester und der Levit im Gleichnis vom barmherzigen Samariter wegsehen, auf die andere Straßenseite wechseln, schaut der Samariter hin und jammert in das Elend. Und Gott schaut wegen seiner Güte ganz genau hin zu dem einen unter uns mit seiner Not und seinem Elend. Und ihm gilt, Gottes Herz schlägt für die Elenden, ihn zieht es geradezu zu ihnen hin. Er kennt sie, er hat auf sie Acht, er übersieht sie nicht. Er hört nicht auf, sie seine Freunde zu nennen. Er beurteilt sie nicht ungerecht. Er schämt sich ihrer nicht. Er stößt sie nicht von sich, wenn ihre Angesichter von Krankheit abgezehrt sind oder ihre Herzen unter schwerem Druck seufzen und verzagen wollen. Er denkt in seiner ewigen Güte an sie. Im Psalm 136, Vers 23 steht im Englischen für, als wir unterdrückt waren, das Volk Israel in Ägypten. Aber heute gibt's auch genug Unterdrückung. Da heißt es, er dachte an uns in unserer grenzenlosen Schwachheit, Hilflosigkeit und Ohnmacht. Unser gütiger Gott wendet sich nicht ab. nicht von ihrem Elend und nicht von meinem. In anderen Übersetzungen steht für das Elend und die Not, um die sich Gott höchstpersönlich kümmert, Seelenangst, Bedrängnis, Kummer, Jammer, Herzeleid, Leiden. Und du hast gesehen, wie verzweifelt ich war. Es gibt so viel, worunter wir seufzen und was uns seelische und körperliche Not und Schmerzen bereitet. Oftmals wie eine Schraube ohne Ende. Menschen können einander sehr viel antun. Manchmal aus lauter vermeintlichem Gutmeinen. Und wenn da nicht Gottes Güte und Barmherzigkeit wären, die Martin Luther als zwei Schutzengel bezeichnet, die uns verfolgen und begleiten, bis wir in der Herrlichkeit ankommen, so würden wir, wie es der Psalmist ausdrückt, in unserem Elend vergehen. Spörtchen schreibt, der Herr Jesus kennt in einziger Weise alle unsere Seelennöte. Wenn kein anderer in unseren Kummer eindringen kann, weil er ihn nicht aus Erfahrung versteht, taucht Jesus mit uns in die tiefsten Tiefen. Er hat ein volles Verständnis für das bitterste Herzeleid, weil er es einst selbst empfunden hat. Jesus ist ein Arzt, der sich auf jeden Fall versteht. Ihm ist nichts neu und fremd. Auch keine Alzheimer, auch keine Demenz und was es alles an unheimlichen Krankheiten und Nöten gibt. Aus dem Wort Gottes erfahren wir, der Herr hört, wenn die Elenden rufen und erbarmt sich ihrer. Er macht ihre Sache zu der Seinen. Sind sie auch elend und arm, er sorgt für sie. Er verachtet und verabscheut das Elend des Elenden nicht. Er verbirgt sein Angesicht nicht vor ihnen. Ja, er richtet die Elenden auf und hilft ihnen herrlich. Ich habe gerade lauter Bibelworte gelesen. Josef, der Sohn Jakobs, bekennt mit dem Namen seines zweiten Sohnes Ephraim, Gott hat mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Das kann nur Gott. Das und noch weit mehr ist den Elenden verheißen. Im Elend, in der Not, unter Druck, da formt und schleift Gott seine Diamanten, damit sie Brillanten werden. Aber das ist dann in der Ewigkeit. Anton de Saint-Exupéry betet, bewahre mich vor dem naiven Glauben, es müsste im Leben alles glatt gehen. Schenke mir die nüchterne Erkenntnis, dass Schwierigkeiten, Niederlagen, Misserfolge, Rückschläge eine selbstverständliche Zugabe zum Leben sind, durch die wir wachsen und reifen und ich sage schön werden. In Jesaja 54, Vers 11 und 12 spricht Gott zu seinem Volk, du Elende, über die alle Wetter gehen, du Ungetröstete, sieh, ich will deine Steine in Hartmörtel legen und will deinen Grund mit Saphiren legen und deine Zinnen aus Rubinen machen und deine Toren mit Karfunkeln und deine Grenzen mit erlesenen Steinen. Es hat mich bewegt, die frohe Botschaft des Heilands, die richtet sich nach Jesaja 61, Vers 1 zuallererst an die Elenden. Zu ihnen ist er gesandt. Und Jesus kommt in seiner Güte und Milde in jedes noch so fest verriegelte Gefängnis hinein und das schließt Schutz, Geborgenheit und Rettung ein. Du lieferst mich in meiner Not nicht in die Hände des Feindes aus. Und du stellst meine Füße auf weiten Raum. Nochmals den Herrn Spörtchen. Der Gläubige ist nun nicht in der Gewalt des Todes, noch des Teufels, noch viel weniger in der Gewalt von Menschen. Der Feind mag vorübergehend die Oberhand über uns haben, aber wir sind wie in einem Gefängnis, dessen Tür offen steht. Gott lässt es nicht zu, dass wir eingeschlossen bleiben. Er sorgt zu jeder Zeit, dass ein Entrinnen möglich ist. Du stellst oder du hast meine Füße auf weiten Raum gestellt. Und Jesus sagt, siehe, ich habe vor dir eine offene Tür gegeben, die niemand zuschließen kann. Das ist das Siegel seiner Güte, mit dem er sich am Kreuz verbirgt, gerade unter Druck, im Leiden und in der Not. Und damit komme ich zum letzten, dritten Punkt. Gott hilft den Elenden durch seine große Güte herrlich. Dazu greife ich exemplarisch einen Elenden heraus, den württembergischen Pfarrer Philipp Friedrich Hiller. Mit 49 Jahren, im Jahr 1748, wurde er mit seiner neunköpfigen Familie als Dorfpfarrer nach Steinheim bei Heidenheim berufen. Nach 3 Jahren frohen Schaffens verlor der lebhafte, zarte Pfarrer seine Stimme. Alles öffentliche Wirken war für den redebegabten Mann mit einem Mal unmöglich geworden. Die Ärzte, die er konsultierte, waren hilflos. Alle verordneten Medikamente brachten keine Besserung. So geht's heute vielen chronisch Kranken, wo nichts besser wird. Und die Krankheit verschwindet auch nicht auf Knopfdruck. Pfarrer Hiller, der sich nur noch mühsam aus der Nähe verständlich machen konnte, wurde immer bedrückter und verzweifelter. Natürlich hatte er viel gebetet, auch mit Freunden. In seiner Not schrieb er einen Brief an seinen verehrten Lehrer Johann Albrecht Bengel. Ihm klagte er sein Leid und schüttete er sein Herz aus. Er hat ihm dann geraten, bleib am Wort Gottes dran. Aber die Krankheit, die wurde nicht geheilt. 18 Jahre bis zu seinem Tod stellte sich keinerlei Besserung ein. Und trotzdem gilt, gelobt sei Gott, der mein Gebet nicht verwirft, noch seine Güte von mir wendet. Pfarrer Hiller bekam einen Vikar zur Seite gestellt, der anstelle seiner redete. In dieser schweren Zeit erhielt er von seiner Gemeinde nicht nur liebevolle Anteilnahme. Damals gab es noch keine Rente. Die Gemeinde musste weiterhin für die Einkünfte des kranken Pfarrers aufkommen, auch wenn er den Dienst nicht mehr versehen konnte. Dazu kam, dass Frau Maria Regina, mit der Philipp Friedrich Hiller eine überaus harmonische Ehe führte, mehrmals so schwer erkrankte, dass man nicht mit ihrem Überleben rechnen konnte. Die 7 Kinder mussten versorgt werden und verköstigt. Und angesichts dieses nicht enden wollenden Elends platzte einigen Gemeindegliedern, Gemeinderäten, die Hutschnur. Sie reisten hinter dem Rücken ihres Pfarrers zum zuständigen Dekan, um ihn um die Absetzung ihres Pfarrers zu bitten. Unterwegs kam ihnen ein Liedblatt in die Hände. Einen Pfarrer, der so schreiben konnte, den brauchten sie. Und diesen Vorschlag unterbreiteten sie dem Herrn Dekan. Der nahm das Blatt und las es sehr genau und sagte schließlich: Genau, dieses Lied stammt aus der Feder eures stimmlosen Pfarrers. Ich kann Ihnen keinen besseren geben. Grad und auch da gilt, bin ich auch elend und arm, für mich sorgt der Herr. Mit großer Hingabe vertiefte sich Philipp Friedrich Hiller in das göttliche Wort. Das biblische Wort und Christus in diesem Wort war für Hiller die Mitte und Tiefe seines Glaubens. In seiner langen Krankheitszeit verfasste der stumme Prediger verschiedene Schriften und 1073 Lieder. Und dadurch erreichte er unzählige Menschen viel mehr, als ihm je mit seiner Stimme möglich gewesen wäre. Als sein Meisterstück gilt das am 28. August 1755 über Epheser 1, Vers 21 und 22 gedichtete Lied von dem großen Erlöser. Jesus Christus herrscht als König. Hillers Lieder sind aus der Anfechtung geboren und aus dem Wort Gottes geschöpft, wie etwa: Wir warten dein, o Gottes Sohn. Oder: Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Der schwerkranke Ludwig Hofacker wurde besonders getröstet durch sein Lied: Wenn ich an mir selbst verzage, tröstet mich doch Gottes Macht, wo es in der zweiten Strophe heißt: Gottes Macht, die mich bekehrte, die den Glauben in mir schuf, beten, kämpfen, dulden lehrte, ist mir nahe, wenn ich ruf. Dass ich schwach bin, wird er wissen, dass er stark ist, weiß auch ich. Der mich aus dem Tod gerissen, ist noch dieser Gott für mich. Die größte Verbreitung fand Hillers geistliches Schatzkästlein zum Lob Gottes, wo viele seiner Lieder drin sind. Und die Erstausgabe überreichte er 1762 seiner herzlich geliebten Ehegattin Maria Regina Hillerin, mit der er 37 Jahre aus demselben Teller gegessen hatte. Und als Widmung schrieb er: Nun leb ich noch. Gott ließ mich bleiben und ließ mich diese Sprüchlein schreiben, die schreib ich dir in Liebe zu. Nur Jesus bleibe bei uns beiden, so singen wir, wenn wir uns scheiden, sein ewig Loblied, ich und du. Nein, nicht die Feinde triumphierten über Hillers Leben, sondern der lebendige Gott in seiner großen und wunderbaren Güte. Ja, Gott hilft den Elenden herrlich. Seine Tochter bezeugt, ihr lieber Vater habe in seinem Leben nicht viel geredet, aber desto mehr getan. Meistens war er in seinem Studierzimmer und forschte er im Wort Gottes. Er habe, so oft er zu den Seinen kam, stets eine sehr milde und priesterliche Liebe und Freundlichkeit, manchmal auch ein kaum abgetrocknetes Auge mitgebracht. In der gütigen und milden Gegenwart Jesu war der stumme Prediger in seinem Elend geborgen und hatte er weiten Raum. Sein Gottvertrauen fasste er in die Strophe: Es jammere, wer nicht glaubt, ich will mich stillen. Mir fällt kein Haar vom Haupt ohn Gottes Willen. In Jesus hab ich hier das beste Leben. Und sterb ich, wird er mir ein besseres geben. Mit der letzten Strophe des Liedes vom großen Erlöser aus der Feder dieses Elenden, dem sein Herr durch seine Güte herrlich geholfen hat, schließe ich. Ich auch auf der tiefsten Stufen. Ich will glauben, reden, rufen, ob ich schon noch Pilgrim bin. Jesus Christus herrscht als König. Alles sei ihm untertänig. Ehret, liebet, lobet ihn. Herr Jesus, ich möchte dir so danken für diese ganz kleine Facette über deine wunderbare, über deine kostbare, über deine so große Güte, die ewig ist. Und Herr Jesus Christus, du weißt auch, wie vergesslich wir sind und wie ganz schnell alles, was uns tief bewegt hat, wieder ausgelöscht ist. Herr Jesus, drück's uns ins Herz, dass deine Güte ewig währt und dass sie uns umgibt wie die Luft und uns einfach nur Gutes tut, auch wenn wir in die neue Woche gehen. Danke, dass deine Güte über dieser unserer von Not geschüttelten Welt waltet. Amen. Und jetzt singen wir das Lied, die Güte Gottes preisen soll meine Freude sein. 334.
Thank you.
Und der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir seinen Frieden. Amen. Ich wünsche Ihnen von Herzen eine getroste Woche und sag auf Wiedersehen. Kommen Sie gut heim und noch einen schönen Sonntag.
Weitere Predigten, Vorträge und Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage www.diakonissenmutterhaus-eitlingen.de.